Wir doch gleich Danke sagen. Danke, Jesus, für dein Wort. Danke, Gott, für dein Sprechen. Danke, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, das zu verstehen. Dass du uns das aufmachst. Und das bete ich heute Morgen, dass wir verstehen, Gott, dass du zu uns sprechen möchtest. Dass wir verstehen, was dein Anliegen ist. Dass wir verstehen, was das für uns persönlich bedeutet. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass es noch immer relevant ist. Ich danke dir, dass wir hier sein dürfen und von dir hören dürfen, dass wir nicht in Verfolgung leben, dass wir Zugang zu Bibeln haben und zum Internet und jederzeit wühlen dürfen in deinem Wort. Komm und segne uns jetzt, großer Gott. Ich bitte um deinen Segen. Für uns. Amen. Im Urlaub habe ich etwas gesehen, das ich noch nie gesehen habe, mir prinzipiell zwar vorstellen kann, aber gesehen habe ich es noch nie. Man kam mit dem Auto oder zu Fuß, je nachdem, auf ein Plateau hochgefahren. Und es war eine unendliche Weite. Und ganz im Hintergrund waren Berge. Jetzt magst du dir vielleicht vorstellen und denken, ja, so besonders ist es nicht. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, das das ein bisschen beschreibt. Man sieht hier eine Weite und ganz hinten fangen die Berge an. Das war jetzt das Bild, das ich gemacht habe, das am ehesten dem nachspüren kann. Es gab noch viel größere Weiten und noch viel kleinere Berge. Aber auf jeden Fall ist mir dieses Bild eingefallen heute, als ich über die Predigt diese Woche nachgedacht habe. Denn heute Morgen sprechen wir über das Leben aus der Auferstehung. Und damit wünsche ich dir einen schönen guten Morgen. Schön, dass du heute Morgen hier bist. Schön, dass wir gemeinsam forschen dürfen und darüber nachdenken dürfen, was bedeutet das Leben aus der Auferstehung. Der Markus hat es gesagt, es endet nicht mit Karfreitag, es endet aber auch nicht mit Ostersonntag. Die Auferstehung ist nicht ein Fest, das wir einmal feiern und dann ist auch gut fürs restliche Jahr, sondern die Auferstehung, sie hat eine Relevanz für unser ganzes Leben. Ich habe mal ein vereinfachtes Bild mitgebracht, eine Linie, einen Zeitstrahl, der unser geistliches Leben darstellen soll. Wir werden hier geboren als kleines Baby. Irgendwann bekehren wir uns, wir kehren um. Und dann, je nachdem, wann man gelebt hat, sterben wir entweder oder Jesus kommt wieder. Bis jetzt sterben alle. Vielleicht, ich weiß es nicht, niemand weiß es, kommt Jesus wieder und es gibt Leute, die nicht sterben. Für manche Menschen ist hier Schluss. Die bekehren sich und dann ist alles getan. Sie entscheiden sich für Jesus und sie nehmen sich's gar nicht groß vor, aber es passiert. Das geistliche Wachstum, das geistliche Entwicklung, alles was geht mit Jesus, es ist vorbei. Jetzt müssen Sie nur nicht schauen, dass Sie aus Versehen Buddhist werden oder zum Islam konvertieren auf dem Weg bis zu Ihrem Tod. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber dieses Verhalten gibt's. Dass Christen sagen, oh, ich bin getauft, oh, ich habe mich für Jesus entschieden, ich bin gerettet, ich habe das ewige Leben. Die Entscheidung ist gefallen, ich bin in der ETG, jetzt nur noch durchhalten bis zum Tod. Nur noch durchhalten. Was sind 60 Jahre im Vergleich zur Ewigkeit? Die Auferstehung, der Ostersonntag, wann ist er relevant für diese Menschen? Hier hinten. Wenn es ums ewige Leben geht, dann denken sie, ah ja, Auferstehung, da hinten brauche ich sie. Die stehen wie auf diesem Plateau. Und wenn wir jetzt nur mal annehmen, die Auferstehung sei nur eine Kraft. Wir reduzieren sie, was sie nicht ist, auf eine einzelne Kraft. Die Auferstehung ist eine Kraft, oh, ich kann ganz entspannt mit meiner eigenen Kraft laufen, bis hier hinter zu den Bergen. Und da brauche ich die Auferstehung, da sterbe ich, da brauche ich die Kraft der Auferstehung. Da geht es den Berg hoch. Da brauche ich die Power. Da wird Auferstehung relevant. Meter hinter diesem Weg, da wo man diese kleine Hütte gesehen hat, hat sich das hier aufgetan. Man schaut auf das Leben, man sieht keinen einzigen Canyon, aber dieses ganze Land, das ich euch gerade gezeigt habe, ist durchzogen von Schluchten 300 Meter tief. Man läuft voran und die Erde tut sich auf und ein riesiger, steiler Canyon, 300 Meter. Und man sieht nicht die ganze Ebene, nicht alles bis zum Lebensende ist entspannt gerade. Die Auferstehung, die Kraft, die Zusage, die Früchte der Auferstehung, sie sind nicht erst dort hinten bei den Bergen, nicht erst am Tod sind sie relevant für unser Leben. Nein, schon jetzt, beim Leben, das dazwischen steht. Ostern und das, was es bedeutet, das, wofür es steht, das, was es auslöst. Es endet nicht mit der Bekehrung, es ist nicht die Taufe, die den Oster, das Sterben und das Auferstehen wieder symbolisiert, dann ist es vorbei. Nein, Auferstehung ist praktisch relevant. Sie ist alltäglich relevant. Es gibt Menschen, die stehen vor diesem Canyon und auch wenn Gott es sich wünscht, geh dort durch, steig hinab. Die gehen entlang des Canyons. Auch das ist ein Weg, auch so kommt man irgendwann zu den Bergen. Ist es der schnellste Weg? Wahrscheinlich nicht, aber sie glauben nicht, dass sie die Kraft in sich tragen, da hinabzusteigen durch den Schatten, durch das Wasser zu warten und auf der anderen Seite wieder hochzukommen. Sie haben keine Hoffnung in sich, jemals wieder rauszukommen. Sie laufen so lange, bis die Ebene durchschritten ist und die Berge kommen. Ist das der schnellste Weg? Vermutlich nicht. Die Frage, die wir heute Morgen stellen wollen, die ich uns heute Morgen stelle, ist, welche Auswirkungen hat die Auferstehung? Welche Folgen hat der Ostersonntag? Und einen Aspekt der vielen möchte ich heute Morgen genau beleuchten. Ich nenne mal ein paar Dinge, die aus der Auferstehung entstehen. Da ist das Leben. Da ist die Einheit zwischen Juden und Christen. Da ist die Einheit in der Gemeinde. Da ist Heilung. Da ist Leben nach dem Tod, da ist Auferstehung der Toten, da ist Hoffnung, da ist Wahrheit, dass das stimmt, was Jesus angekündigt hat und vorhergesagt hat. Sterben und Auferstehen. Und Paulus schreibt an die Kolosser, und das lesen wir gemeinsam, Folgendes. Da ihr nun also gemeinsam mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Da ihr nun mit Christus auferweckt worden seid. Ihr seid auferweckt. Paulus schreibt an eine Gemeinde in Kolossee und er sagt zu ihnen, ihr seid auferweckt. Nicht ihr werdet auferweckt, sondern ihr habt eine Beziehung mit dem lebendigen Gott und ihr seid auferweckt worden mit ihm. Da ist bereits was da, wenn du Beziehung mit Jesus führst. Wenn du dich entschieden hast, da ist eine Auferweckung passiert. Und er sagt deswegen, weil ihr auferweckt worden seid, deswegen richtet euch ganz neu aus. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist. Trachtet nach dem Reich Gottes. Sucht nach dem, was Gott für euch hat. Ihr seid nicht mehr Teil dieser Welt, schreibt Paulus hier. Sie werden es nicht kapieren. In Vers 3. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Sie werden es nicht kapieren, sie werden auf euch schauen und sie werden es nicht verstehen. Ihr seid nicht mehr Teil dieser Welt. Und Paulus stellt nach diesen Versen einige Beispiele an, deswegen lebt nicht so. Lebt so. Was heißt das praktisch? Paulus sagt, werdet los, was in eurem Leben noch dazu gehört, wie sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier, Zorn, Aufbrausen, Bosheit, Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht, sagt er. Das passt nicht mehr. Ihr seid auferweckt worden. Das passt nicht mehr. Ich finde es in meiner Arbeit so spannend. Da kommen junge Menschen aus der Kriminalität, aus dem Gefängnis, aus einem Umfeld der Habgier, aus einem Umfeld, das das Böse feiert, wo der Stärkste der Gewinner ist, im Gefängnis, wo der, der am meisten unterdrückt, gewinnt. Und sie kommen in ein Familiensystem, in dem alles umgedreht ist. Und man bemerkt es in den ersten Wochen, das sind gar keine Anknüpfungspunkte. Da ist gar kein Anknüpfungspunkt. Du prahlst mit deiner Straftat, du rühmst dich deiner Schamlosigkeit. Das Umfeld ist so, okay, das ist bei uns nichts wert. Bei uns ist es umgedreht. Da ist niemand, der so tickt. Da ist niemand, der das cool findet. Da ist niemand, der das bewundert. Das passt nicht rein. Letztens habe ich einen ehemaligen Jugendlichen getroffen. Abends, nachts, es war spät, es war dunkel, er kam mit dem dicksten Auto, er kam mit einem S-Coupé, AMG, fett, dicke Felgen, laute Musik, er hat das Fenster runtergelassen, er war unvorstellbar cool, dachte er. Und er hat einen richtigen Auftritt hingelegt, von langsam, du hast gehört, er kommt, alles geleuchtet, wunderschönes Auto. Er war in seinem alten Umfeld, du hast es gemerkt, in allem. Und es hat ihn beinahe traurig gemacht, dass ich es nicht kommentiert habe. Es ist nicht angedockt. Ich habe gedacht, ich war traurig. Ich habe gedacht, irgendwie hast du nichts gelernt. Irgendwie hast du es nicht verstanden. Es ist wie wenn jemand einen schmuddeligen Witz erzählt in einer Runde von Nonnen. Das funktioniert nicht. Es kommt nicht an. Da ist keine Andockstation. Und das Gleiche sagt Paulus auch. Wenn ihr auferweckt worden seid, dann tötet alles. Gebt alles ab, was nicht dazu passt. Ihr seid jetzt neu. Und Paulus schreibt, ich habe es nicht dabei als Folie, aber ich lese euch mal vor, was er schreibt. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch in tiefes Mitgefühl. Macht eine innerliche Checkliste bei euch und ich bei mir. Tiefes Mitgefühl. Kleidet euch in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Weiter unten. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Friede, der von Christus kommt, regiere euer Herz. Und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Und jetzt fand ich spannend, singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Sie sind dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Gehen wir so in den Lobpreis? Singt Psalmen, Lobgesänge, von Gottes Geist eingegebene Lieder, singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Ich hoffe, das tun wir, wenn wir hier gemeinsam Lobpreis machen. Aus der tiefsten des Herzens. Und ich kann sagen, manche Sonntage nicht dankbar. Manche Sonntage ärgere ich mich über die Liedauswahl und denke mir, oh, den Schinken, wirklich. Paulus, er sagt, so soll das Leben bei euch aussehen. Das hat die Auferweckung, das hat die Auferstehung für eine Folge. Nicht ihr verhaltet euch so, darum seid ihr auferweckt. Nein, weil ihr auferweckt worden seid, ist das euer Ding. Das passt nicht mehr. Ich habe letzte Woche mit jemandem gesprochen über Menschen, die diese Auferstehung einfach ans Ende ihres Lebens schieben. Und diese Person, mit der ich darüber gesprochen habe, sie arbeitet in einem Seniorenheim. Und ich mache mir seit längerem Gedanken, ich weiß nicht, ist es bei mir irgendwie aktuell, wie wird man gut alt? Und in einem Seniorenheim kann man das sehen, wie es gut klappt und wie es nicht gut klappt. Und diese Person, sie arbeitet in einem Seniorenheim, ich erkläre es euch kurz, und dort sind sehr viele Seniorenchristen. Und viele Menschen in der Pflege, aber auch Bewohner dort sind es nicht. Und manche Bewohner sind lieb und wunderbar. Und manche Bewohner, sie tun so fromm. Sie schwingen Gebete, sie zitieren die Bibel, aber sie sind so böse. Sie sind so garstig zum Pflegepersonal. Sie sind rassistisch. Sie sind gewalttätig. Sie lügen. Sie grenzen andere aus und sie sind schamlos. Und es bricht dieser Person, die dort arbeitet, selber Christ ist, es bricht ihr das Herz und sagt, meine Kollegen lernen Jesus so kennen. Sie kennen einen vermeintlichen Jesus und denken, ah, So sind die Christen also. Ich glaube, wenn wir uns nicht ausrichten, wenn wir das nicht ernst nehmen, zu sagen, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, wenn wir nicht ernst nehmen, was Paulus sagt, dann enden wir als Hüllen, als Mogelpackungen, die nicht mit dem gefüllt sind, was sie versprechen. Und im Alter ist es nicht mehr so leicht zu verstecken, nicht mehr so leicht zu kaschieren in der Masse. Die Frage ist doch, wie kommen wir hinein in diese Ausrichtung, wie kommen wir hinein in dieses Denken? Wie geht das? Und es gibt eine andere Stelle, in der Paulus da nochmal ein bisschen spezifiziert. Es ist fast das Gleiche, aber dann irgendwie auch doch nicht. Da hängt ein kleiner Haken dran. Wir müssen nicht nur suchen, sondern auch umkehren und neu lernen. Die Sichtweise verändern. In Römer 12, Vers 1, ich liebe diese zwei Verse, 1 und 2. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. 11 Kapitel lang erklärt Paulus, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und dann sagt er in Kapitel 12, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass sie euch mit ganzem Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Und dann sagt er, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Paulus, er erläutert, 11 Kapitel lang das Kreuz, die Auferstehung, wie alles von eigentlich Anbeginn der Zeit Erbarmen Gottes ist. Und er sagt, ihr seid in Beziehung mit diesem Gott. Ihr seid auferweckt worden. Und weil ich das kapiert habe, deshalb mache ich das. Es ist wichtig für uns zu verstehen, dass wir sagen, es ist keine Gesetzlichkeit. Ich mache das, damit ich auferweckt werde. Nicht damit ich bekomme, sondern mein Opfer, mein Dank, mein Leben, das ich hingebe, es ist eine Antwort auf das Erbarmen Gottes. Es ist ein Dankopfer. Wie die Juden, die kamen zum Tempel und haben Tiere geopfert, als Dank für das Erbarmen Gottes. So sollen wir kommen und unser Leben opfern. Als lebendiges Opfer, nicht als totes, nicht einmal hin und gut. Die Tiere waren tot am Tempel. Nein, ein lebendiges Opfer, ein wiederkehrendes Opfer, ein kontinuierliches Opfer. Mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe, mit allem, was ich entscheide, mit meinen Händen, was ich tue, mit meinen Füßen, wohin ich laufe, alles, was ich bin, als Opfer für Gott. Das ist die angemessene Antwort auf das Erbarmen Gottes. Das ist eine angemessene Antwort auf Karfreitag. Das ist eine angemessene Reaktion auf Ostersonntag. Paulus schreibt es zu scharf, aber eigentlich sagte ich ermutige euch. Ich ermutige dich. Und jetzt das Spannende, lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Ich weiß nicht, wer schon mal versucht hat, neu zu denken, wer schon mal versucht hat, eine Denkweise zu ändern, wie teilweise über Jahre lang sich Denkweisen reingeschlichen haben, wie Sätze sich eingeschnitten haben in unseren Kopf, die wir vielleicht aus früher Kindheit gehört haben. Du bist nichts wert. Du kannst das nicht. Du bist zu langsam. Du bist ungeduldig oder was auch immer. Und wir glauben das für uns. Und es gibt ganz andere Denkweisen, die wir übernommen haben. Aber wir sollen lernen. Und Paulus rät uns das. Ich ermutige euch. Richtet euch nicht nach den Maßstäben der Welt. Schaut nach dem, was droben ist. Trachtet nach dem Reich Gottes. Wie denkt Gott? Wie denkt Jesus? Du wirst es nicht herausfinden, wenn du die Bibel nicht studierst, wenn du die Bibel nicht liest, wenn du nicht ins Gebet gehst über Entscheidungen, über Situationen. Werden wir nicht herausfinden, was Gott darüber denkt, wenn wir es nicht bewegen. Für die Juden war das ein omnipräsentes Thema, weil es standen zwei komplette Weltphilosophien gegeneinander. Die römische Philosophie, die römische Denke, der römische Ansatz, der griechische Philosophieansatz, der vermischt kam, er war so konträr zu dem, was die Juden kennengelernt hatten, was die Juden über Jahrtausende kultiviert hatten, was Gott ihnen gesagt hat. Und sie hatten diesen Clash und sie standen in der gleichen Herausforderung wie auch wir, aber vielleicht deutlich sichtbar. Da steht, Gottes Maßstäbe sind nicht die der Welt. Da gibt es einen Unterschied. Und es gibt eine Geschichte, in der das deutlich wird und die ich spannend fand und die hat, wenn ich es jetzt in die Neuzeit übertrage, die folgende Frage. Was ist uns wichtig bei einem Staatsoberhaupt? Wenn ihr an Olaf Scholz, unseren derzeitigen Kanzler, denkt, an was denkt ihr? Was kann er gut, was kann er nicht so gut? Einige schmunzeln. Das Erste, was mir eingefallen ist, ein Staatsoberhaupt, es sollte kommunizieren können. Sowohl zu den Leuten, sowohl zu den anderen Ländern. Er sollte irgendwie geradlinig sein. Er sollte hören und spüren, was das Volk braucht. Ich mag es gern, wenn meine Staatsoberhäupter demokratisch gewählt sind. Ich weiß nicht, wie ihr da drauf seid. In den USA eine relevante Frage. Ich finde es gut, wenn ein Staatsoberhaupt nicht zu alt ist. Vielleicht nicht über 70. Aber trotzdem sollte ein Staatsoberhaupt erfahren sein. Sollte gut verhandeln können. Es gibt eine Situation im Alten Testament, da hat das Volk Israel nach einem König verlangt. Und obwohl Samuel das ganz so gar nicht gut fand, sagt Gott, okay, wir geben ihnen einen König. Und sie bekamen Saul. Und König Saul, er war vor seiner Salbung ein stattlicher Mann. Er war genau das, was man gebraucht hat. Man konnte sagen, oh, der hat Potenzial zum König. Aber über den Lauf seines Lebens und seiner Regentschaft wurde Gott unzufrieden mit Saul. Und Gott hatte Pläne, ihn zu ersetzen. Also sprach er zu Samuel, dem Priester, und sagt, geh und such nach einem neuen König. Und damit Saul dich nicht umbringt, weil das hatte Samuel Angst, wenn er jetzt losgeht, nach einem neuen König zu suchen und da gibt es noch einen alten, oh, das sieht nach Intrige aus, nach Meuterei, sagt Gott, geh doch dahin, nach Bethlehem, mach ein Opfer, vielleicht lauft ihr euch über den Weg. Und wir starten in die Geschichte in 1. Samuel, Vers 16. Hier. Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte, und kam nach Bethlehem. Da entsetzten sich die Ältesten der Stadt und gingen ihm entgegen und sprachen, bedeutet dein Kommen Friede? Er sprach, ja, Friede. Ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Als sie nun kamen, sah er Eliab an und dachte, fürwahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Da kommen die Söhne des Isai und die wollen gemeinsam opfern. Der Priester Samuel, er kommt und er sieht diesen Eliab und denkt sich, wow, das ist er. Das muss ein stattlicher Kerl gewesen sein. Wenn Samuel, der in der Politik unterwegs war, der am Königshof ein- und ausging, der die lange Geschichte Israels gesehen hat, der Erfahrung hatte, ein weiser Mann. Er sieht diesen Mann und denkt sich, Potenzial für einen König. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht an sein Aussehen oder seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen, denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht, aber sieht, was vor Augen, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorübergehen und er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Da ließ Isai vorübergehen, Schama, er aber sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. So ließ Isai seine 7 Söhne an Samuel vorübergehen, aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und dann ist ein bisschen die Luft raus. Was machen wir jetzt? Keiner mehr da. Und Samuel sprach aber zu Isai, sind das die Knaben alle? Er aber sprach, es ist noch einer übrig, der Jüngste, und siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht niedersetzen, bis er hergekommen ist. Okay, wir bleiben stehen. Da sandte er ihn und ließ ihn holen, und er war bräunlich mit schönen Augen und von guter Gestalt, und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn der ist's. Da nahm Samuel sein Ölhorn, salbte ihn mitten unter seinen Brüdern, und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Ich finde es eine wunderschöne Geschichte und ich wollte sie ganz lesen. weil sie in den Nuancen zeigt, auf was es ankommt. Wie sind die Lösungen für unsere Probleme? Wie oft reagieren wir mit menschlichen Augen? Ich bin immer wieder baff, wenn ich über die Liste der Jünger stolper, die Jesus auserwählt hat. Was das für ein Haufen war. Dermaßen untypisch. Sowas von nicht in der Zeit. Sowas gar nicht passend. Wenn du was bewegen wolltest im Israel der damaligen Zeit, lerne von den Pharisäern, folge einem Rabbi. Paulus hatte dieses Leben, er war auf der Überholspur. Er war top, top, top. Wirklich, er war der aufstrebende Mann in Israel. Aber Jesus erholt nicht den jungen Paulus. Er holt auch sonst keine Theologen, Armeeführer oder Geschäftsmänner mit Geld. Er holt Fischer und Zöllner und Zeloten. Es funktioniert anders. Er trifft auf einer anderen Basis Entscheidungen und es verwirrt mich immer wieder. Wenn wir Entscheidungen treffen, in der Gemeinde, in der Arbeit, in unserer Familie, welche Maßstäbe legen wir an? Zu was erziehen wir unsere Kinder? Welche Menschen sitzen in unseren Teams oder an unseren Tischen? Haben wir ein offenes Ohr, so wie Samuel, während des Entscheidungsprozesses stehend, alle Augen auf ihn gerichtet und er muss sagen, nein, der ist es nicht, und wieder hören? Ich wäre gestorben vor Scham. Was macht er mit uns? Eigentlich wollen wir opfern, jetzt lässt er uns hier vortanzen. Alle Augen auf einen gerichtet. Haben wir ein offenes Ohr, in das Gott flüstern kann? Der nicht, aber der schon. Wie bereiten wir Entscheidungen vor? Wie Samuel im Gebet, dass wir sagen, boah, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Saul, wir denken, ich will ihn absetzen. Eine neue Denkweise, die Denkweise, die Gott hinterher spürt. Wo nicht der augenscheinlich beste Kandidat kommt. Nein, der, den man noch nicht mal holt. Der Unwichtige, der bei den Schafen ist. Eine Denkweise, die das Herz sieht oder zumindest versucht, das Herz zu sehen. Gott wünscht sich, dass die Auferstehung in unserem Leben Relevanz hat. Ihr seid der Welt gegenüber gestorben, ihr sollt ein anderes Spiel spielen. Eine Auswirkung, die diese Auferstehung haben soll, ist eine Veränderung im Handeln. Und die kommt aus einem Hingeben. Meine Entscheidung, meine Füße, meine Hände, alles, was ich bin, dient dir, Herr. Und um das zu tun, um das weise zu tun, brauchst du eine neue Denkweise. Wir müssen geschult sein durch Gott. Und dafür möchte ich zum Abschluss beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Jesus, du siehst, wie wir denken. Du siehst, wie wir handeln. Du siehst, wo wir Lügen aufsitzen. Wo wir Lügen glauben. Wo wir Lügen beschützen in unserem Kopf. Und du siehst all die Gedanken, die Ideen, die Konzepte in uns, die nicht von dir sind. Und ich bete, Jesus, räum das aus in uns. Schenk uns eine neue Denkweise. Schenk uns eine neue Sicht. Schenk uns ja, Freiheit von Gedanken, die nicht von dir sind. Auch unser Kopf, auch unser Geist, auch unser Denken muss umkehren. Zu deinen Maßstäben hin, wo wir auf das Herz schauen, auf das hören, was du sagst. Und ich bete, großer Gott, dass du uns hilfst dabei. Ich bete, dass du mir hilfst dabei, zu denken, zu entscheiden, wie es dir wohlgefällig ist. was du für vollkommen erachtest, was dir gefällt. Ich bete darum, in Jesu Namen. Amen.